Ja, ich begrüße euch alle recht herzlich zur heutigen Veranstaltung der Gruppe Melange. Es wird gehen um Lukács, vor allen Dingen um das Werk von Lukács, Geschichte und Klassenbewusstsein, beziehungsweise was daran möglicherweise vergänglich ist. Und zu diesem Zwecke, um dem Thema ein bisschen nachzugehen, haben wir Robert Fechner heute großartigerweise einladen können. Bevor ich das Wort an Robert Fechner übergeben möchte, möchte ich erstmal stellvertretend im Namen der Gruppe Melange ein paar einleitende Worte sagen. Also, ich möchte zunächst ein paar Anmerkungen machen zum heutigen Datum, dem 4. Juli, dem 247. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung der USA, die nicht wenig mit dem zu tun hat, worum es in der heutigen Veranstaltung gehen soll. We hold this truth to be self-evident that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness. That to secure these rights, governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed. Mit diesen Worten beginnt die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika. Den 4. Juli feiert man freilich nur äußerst spärlich in Deutschland, auch weil den Deutschen die als zu individualistisch verschriene amerikanische Kultur zutiefst verdächtig war und ist. Daran änderten alle transatlantischen Allianzen, aller multikulturelle Karneval der Kulturen Popanz und alle vorgeblichen Amerikanisierungen wenig. Egal, mit wie vielen McDonald's-Filialen man dieses Land zupflastert, egal, wie viele Coca-Cola-Dosen die Supermarktregale überschwemmen und egal, wie viele Britney Spears-Songs aus den Radios schallen, The Pursuit of Happiness steht in Deutschland hinten an, denn zuerst kommt der allerorts beschworene Gemeinnutz, der bekanntlich vor Eigennutz geht. Die Beschwörung des Gemeinwohls zielt immer aufs Kollektiv, in Deutschland freilich aufs deutsche Volk. Doch wer das sein soll, das kann mangels real existierender Substanz niemand mit Sicherheit sagen. Das notierte Nietzsche im Jahre 1886, es kennzeichnet die Deutschen, dass bei ihnen die Frage, was ist Deutsch, niemals ausstirbt. Wie jede aufs Gemeinwesen zielende Frage, geht auch die Deutsche auf den Staat als real existierenden Verwalter dessen, was Deutsch ist. Denn unter der Herrschaft des Kapitals ist nicht nur jeder auf ein mit Geld gefülltes Portemonnaie in seiner Tasche, sondern auch auf einen Personalausweis in seinem Portemonnaie angewiesen. An den Staatenlosen und Flüchtigen, den Sans-Papier, wird dies mit aller Gewalt bis hin zur Vernichtung des quälbaren Leibs, Bertolt Brecht über Walter Benjamin, vorgeführt. Galten die Menschen im Kapital seit jeher nur als auswechselbare Arbeitskraftcontainer, ist ihre Überflüssigkeit mit zunehmender Machinisierung des Produktionsprozesses besiegelt. Dass real immer weniger Arbeit zur Reproduktion der Gattung verrichtet werden muss, läutet aber nicht den Kommunismus ein, obwohl es seine Möglichkeit begründet. Stattdessen klammern sich die Verängstigten, weil ihre Ersetzbarkeit in Beruf wie Privatleben erfahrenen Individuen an den Staat als Ersatzvater und ideellen Gesamtsozialarbeiter. Sie begreifen sich schon im arbeitenden Zustand als potenzielle Sozialfürsorgefälle oder, wie es Michel Houellebecq einem seiner Charaktere so treffend in den Mund legte, ich bin völlig abhängig von der Gesellschaft, die mich umgibt und bin trotzdem so gut wie unnütz für sie. Und wie eifersüchtige Geschwister hassen sie diejenigen, von denen sie sich übervorteilt fühlen. Darum rätseln die Deutschen unermüdlich, wer Deutsch sei und wissen doch immer nur eins, dass es die Juden und Zigeuner auf gar keinen Fall sein dürfen. Sie sollen verschwinden, der deutsche Staat allein der Staat des deutschen Volkes werden. Anstatt den Skandal der vollkommenen Nichtigkeit des Individuums anzuprangern und ihn mitsamt der ihn bedingenden Gesellschaft abzuschaffen, manifestierte im Nationalsozialismus sich seine vollständige Bejahung und steigerte ihn zum äußersten Extrem. Aufrüstung und Krieg suchten die ökonomische Krise zu lösen, als Produktion für die Vernichtung von nicht verwertbaren Gebrauchswerten, insbesondere auch des überflüssigen Menschenmaterials. Als vollständige Identifikation mit dem in die Krise geratenen Kapital, in dem sich im permanenten Ausnahmezustand befindenden Staat, ist der Nationalsozialismus das antikommunistische Programm par excellence. Der Kommunismus, als Assoziation freier Menschen, verlangt die Abschaffung von Staat und Kapital. Deshalb prononcierte Horkheimer am 25. Oktober 1939, es ist die Aufgabe aller Proletarier, die Hemmnisse abzuschaffen, die einer vernünftigen Ordnung der Welt entgegenstehen. Das beste Mittel dazu ist der Krieg mit Deutschland. Zitat Ende. Doch zu dieser Zeit war das deutsche Proletariat schon längst in der alle Klassengrenzen auflösenden Volksgemeinschaft aufgegangen und setzte die Vernichtung der Juden in Gang. Es waren schließlich alliierte Soldaten, allen voran die amerikanischen und sowjetischen, welche die deutsche Barbarei beendeten und das deutsche Volk in seine Schranken verwiesen. Man kann Lukács, jetzt komme ich auch zu Lukács, nicht vorwerfen, dass er in seiner 1923 veröffentlichten Schriftensammlung Geschichte und Klassenbewusstsein die Shoah nicht kommen sah. Man kann und muss allerdings Linken im Jahr 2013 vorwerfen, wenn sie von der Judenvernichtung nichts wissen wollen. Gerade in Deutschland hat das Einfühlen in die 20er Jahre Tradition. Die Geschichte des deutschen Antiimperialismus spricht Bände darüber. Abgewehrt wird die Einsicht, dass es nicht nur Schlimmeres als Krieg geben kann, sondern dass der Krieg auch die eine Möglichkeit darstellt, Schlimmeres zu beenden. Was läuft also falsch? Dass deutsche Linke sich im Jahre 2013 bemüßigt fühlen, in der Vortragsreihe den Titel »Über das Schicksal der Revolution entscheidet das Klassenbewusstsein« zu geben. Dazu möchte ich jetzt erstmal nichts sagen, wozu allerdings sehr viel gesagt werden kann und muss, ist, warum der Titel grandioser Unfug ist. Zum einen ist der Begriff des Schicksals hier vollkommen unangebracht. Revolution wäre gerade der Ausgang des Menschen aus einem quasi natürlichen Hergang, also die Überwindung des Schicksals. Der Kommunismus bestünde in der vernünftigen Einrichtung der Gesellschaft, welche Welt zur Domäne des Willens, Zitat Marx, macht. Indem sie die Revolution ans Schicksal ausliefern, also an die Übermacht des Bestehenden, verraten Kritikmaximierung auf jede Idee einer befreiten Gesellschaft. Dass über jenes Schicksal dann auch noch ausgerechnet das Klassenbewusstsein entscheiden soll, beschwört die Macht des Kollektivs, wo einzig die Emanzipation des Individuums anstünde. Die Ohnmacht des Einzelnen gegen Schicksal und Gemeinschaft wird zur Basisbanalität der Revolution verklärt, anstatt als ihr Hindernis erkannt zu werden. Da stört auch kaum noch der Fakt, dass sich das revolutionäre Klassenbewusstsein in den letzten 80er Jahren nicht mehr hat blicken lassen. Aber dass die Sache mit der Revolution nicht so leicht werden wird, das ahnt man dann doch irgendwie. Zitat, es ist fraglich, ob die tradierte und auch transformierte Idee einer revolutionären Veränderung noch gültig sein kann. Es bleibt ungeklärt, wie sich angesichts der Dialektik von steigender Vereinfachung und Komplexität bei fortschreitendem Verlust spontan subjektiver Momente mit transzendentem Charakter und immer tiefer gehender Integration des Subjekts die Utopie einer befreiten Gesellschaft überhaupt bewahren lässt, ohne in einen selbstreferenziellen Revolutionsgestus zu verfallen, wie es in der gegenwärtigen Linken weit verbreitet ist. Zitat Ende aus dem Ankündigungstext von Kritikmaximierung. Selbst in solch akademischem Geschwurbel steckt noch ein Fünkchen Wahrheit, dass nämlich die zunehmende Verdinglichung, die Verdichtung des Kapitalverhältnisses zur zweiten Natur, die Möglichkeit einer Revolution prinzipiell in Frage stellt. Noch sticht vor allem heraus, wovon geschwiegen wird, nämlich der Shoah. Stattdessen stellen sich die Kritikmaximierer, Zitat, die zentrale Frage nach der Geltung von Lukács Begriffen. Ob diese angesichts der vergangenen und andauernden Katastrophen aktualisiert werden können, soll in der Veranstaltungsreihe diskutiert werden. Zitat Ende. Es hat also Katastrophen gegeben, von denen einige auch noch andauern, welche die Aktualität der Lukács'schen Begriffe in Zweifel ziehen. Zu sprechen kommen die Veranstalter aber nur auf eine einzige dieser ominösen Katastrophen. Den Ersten Weltkrieg, welcher bekanntlich schon längst vorbei war, als Geschichte und Klassenbewusstsein erschien. Nicht ein Wort verlieren sie über die Judenvernichtung und die Transformation der Klassengesellschaft. Besser hat Joachim Brohn einmal auf den Begriff gebracht, welche Folgen Auschwitz für die Konstellation des Materialismus, Zitat Brohn, hatte. Begriff und Sache der Klassengesellschaft haben ihre eigene negative Dialektik. Im Resultat der Transformation der bürgerlichen in die kapitalisierte Gesellschaft ist Klasse total und objektiv geworden. In dem Sinne genau der vermittlungslosen Anteilnahme an und der kollektiven Arbeitsteilung in der Verwertung des Kapitals. Eine herrschende Klasse kann es so wenig noch geben wie eine proletarische. Subjektivität im irgendwie emphatischen Verstande, gar die revolutionäre der Lohnarbeiter, ist so hoffnungslos wie der Generalstreik von Arbeitsbienen. Mehrwert, Ausbeutung, Profit. Diese Kategorien bestehen fort, aber nur als quasi naturwissenschaftlich zu konstatierende. Es ist dies das Resultat der allgemeinen Tendenz der Kapitalvergesellschaftung, die Produzenten des Reichtums als nur lebendige Arbeit und selbstbewusstes Kapital zu setzen, selbstbewusstes variables Kapital, Entschuldigung, zu setzen, die Tendenz genau, in der das Kapital seinen Begriff als die Gesellschaft selbst zu setzen strebt. Eine Strebung, die der Nazifaschismus zur Wirklichkeit hat werden lassen. Ganz wider Willen enthüllt so die marxische Kritik der politischen Ökonomie die Verwandlung der Klassen in den allgemeinen Pöbel ins willige Menschenmaterial. Man muss nur gegen alle linksdeutsche Ideologie lesen können, man muss nur einmal die Perspektive umkehren, das heißt den marxischen Klassenbegriff, als die Rekonstruktion der negativen Wahrheit verstehen, die Adorno dann 1942 in seinen Reflexionen zur Klassentheorie zu Protokoll nehmen musste. Hier endet das Zitat von Brohn. Er konstatiert folglich eine klassenlose Klassengesellschaft. Das Paradoxon, dass einerseits Kapital und Arbeit als Pole des Warentausches fortbestehen, andererseits ideell und praktisch in der Massengesellschaft verschmelzen. Zum Begriff und zur Entstehung der klassenlosen Klassengesellschaft sei mir ein kleiner Exkurs erlaubt. Das Kapital macht praktisch die Nicht-Identität von Arbeit und Arbeitsbedingungen sich zunutze, indem es den naturwüchsigen, ungeschiedenen Produktionsprozess in gesellschaftliche Form setzt. Diese Form ist ein Klassenverhältnis, ein Verhältnis der Spaltung von entkleideter Subjektivität zum einen und reiner Gegenständlichkeit zum anderen. Ein Verhältnis des Tausches zwischen Besitzern ihrer Arbeitskraft und Besitzern der Produktionsmittel, zwischen Arbeiter und Kapitalist. Ausbeutung, die Stelle also, an dem Wert der angewendeten Arbeitskraft und Wert des neu geschaffenen Produkts auseinanderklaffen und dass ein Mehrwert für die Kapitalisten abfällt, befeuern die end- und maßlose Metamorphose von G in W in G'. All dies ein Verhältnis, welches sich mit Hilfe staatlicher Gewalt ab dem 17. Jahrhundert durchsetzte und ausgehend von Zentraleuropa globalisierte. Doch wenn das Klassenverhältnis in der kapitalisierten Gesellschaft historisch fortdauert, so geht es gleichsam verschütt. Die Distanz von Arbeiterklasse und Kapitalklasse als getrennte Pole des Warentausches ist nur die eine Seite. Die andere, ihre unumwundene Einheit, gerade in ihrem blind wirkenden Mittun, gerade Stand ihres verdinglichten Bewusstseins. Als bloß funktionierende Exekutoren der Bewegung des automatischen Subjekts sind die Entmenschlichten so gleich wie vor den Werbetafeln, die sie anhimmeln. So holte die klassenlose Gesellschaft im Anfang des 20. Jahrhunderts die Klassengesellschaft endgültig ein. Die Deutschen freilich waren hierbei Avantgarde. Durch das Aufkommen der Monopole und Kartelle zentralisierte sich die Macht über den Produktionsprozess. Der Großteil der Kapitalisten wurde entmachtet, zu bloßen Rentiers degradiert. Die Arbeiterbewegung verabschiedete sich derweil von einem revolutionären Umsturz, wurde selbst zu einem sozialdemokratischen Verkaufskartell der wahre Arbeitskraft, Zitat Rudolf Hilferding, verschmolz schließlich mit dem politischen Apparat zur bürokratischen Massenverwaltung. In Deutschland trafen sich die Klassen und Schichten im selbstbewussten Staatsdienst. Sie gaben den Klassenkampf bereitwillig auf, um ihn als Kampf gegen die vermeintlichen Übermenschen und Untermenschen fortzuführen. Was in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs bereits antizipiert wurde, nahmen sie als inneren Auftrag an. Die Umsetzung eigener Überflüssigkeit für das Kapital in totale Opferbereitschaft für den Souverän. Das an der kapitalistischen Krise kollabierende Staatssubjekt trat in Deutschland an, um die Welt seinem Wahn gleichzumachen. So transformierte der Nationalsozialismus die bestialische Energie aller negativ Vergesellschafteten in ein Volksbegehren, welches im jüdischen Antisubjekt den Grund allen Übels erblickte und schließlich im arbeitsteilig begangenen Massenmord praktisch wurde. Die Vernichtung ist das Projekt der klassenlosen Klassengesellschaft par excellence. Die Volksgemeinschaft aber überdauerte nicht nur Denazifizierung und Re-Education, sie expandiert als postnazistische Konstellation. In dem Maße, wie Gesellschaft und Staat verschmelzen, Herrschaft also von den Subjekten internalisiert wird, verschwindet der klassische Sozialstaat. Dies jedoch nur, indem er in die Gesellschaft diffundiert und den ideellen Gesamtsozialarbeiter durch ein Heer real existierender Sozialarbeiter, religiöser Wohlfahrtsorganisationen, Familienzusammenhänge, sozialer Netzwerke und anderer Rackets und Klicken und Banden ersetzt. Der Siegeszug des Neoliberalismus war nichts als die Universalisierung des Postnazismus. Darin besteht die Affinität zu den außerstaatlichen islamistischen Wohlfahrtssekten. Wie Kinder um die Gunst des Vaters buhlen, so buhlten die Deutschen um die ihres Staates. Sie wollten gute Staatsbürger sein und das heißt in letzter Konsequenz, das eigene Leben für den Ersatzvater opfern, nur die Bereitschaft dazu zählt. Anstatt sich aber auf des Vaters Geheiß einfach in den Tod zu stürzen, wie der Sohn aus Kafkas Urteil, stürzten die Deutschen auch noch die Welt in den Krieg und trieben die Juden ins Gas. In den islamistischen Vernichtungs-NGOs wiederholt sich dieses Projekt unter postnazistischen Bedingungen. Wie die Sozialfürsorge des Staates nun von einzelnen Subjekten oder Rackets ausgeübt wird, so auch die Vernichtung. Das Selbstmordattentat ist deshalb die modernisierte Form antisemitischer Vernichtung in der, Zitat Adorno, klassenlosen Gesellschaft der Autofahrer, Kinobesucher und Volksgenossen. Muss indessen zu Recht darauf verwiesen werden, dass der bisher größte Selbstmordanschlag der Geschichte die Tat der Deutschen war, ist er doch als Möglichkeit seiner Wiederholung mit anderen Mitteln so universell wie das Kapitalverhältnis selbst. Darum muss die Reflexion auf das barbarische Telos der Herrschaft von Kapital und Staat das Zentrum jedweder Kritik bilden. Die überall wiederholbare negative Aufhebung des Kapitals in Barbarei. Trotz allem im Jahre 2013 das Klassenbewusstsein zu beschwören, zeugt von Realitätsverlust. Stattdessen wäre für einen Zustand einzustehen, in dem nicht mehr universelle Überflüssigkeit und Tötbarkeit den schlechten Zusammenhang der Gattung begründen, sondern in dem jeder, Zitat Adorno wieder, ohne Angst verschieden sein kann. Zu konstatieren ist also eine negative Dialektik der Klassengesellschaft bzw. das Paradoxon einer real existierenden klassenlosen Klassengesellschaft. Wenn man sich aber dieser Erfahrung verweigert, kommen Sätze wie die folgenden aus dem Ankündigungstext der Lukács-Vortragsreihe heraus. Zitat nochmal daraus. Es wundert kaum, dass Lukács-Arbeiten auch im Zuge der antiautoritären Revolte von 68 eine Relektüre erfuhr. Noch heute, weitere 40 Jahre später und 90 Jahre nach der Erstveröffentlichung, ist die Anziehungskraft Lukács ungebrochen. Dies belegen aktuelle Neuerscheinungen. Zitat Ende. Als Beispiel für diese Neuerscheinung wird hier der bei Saira erschienene Band zu Lukács angeführt. Nur, würde man einmal einen Blick in diesen Band werfen, so würde einem doch recht deutlich auffallen, dass es sich bei der Anziehungskraft von Lukács keinesfalls um eine ungebrochene, sondern vielmehr um eine aus guten Gründen gebrochene handelt. So viel merkt auch die Gruppe Kritikmaximierung noch, wenn sie schreibt, daran anknüpfend soll mit drei Veranstaltungen der Versuch unternommen werden, Lukács zentrale Begriffe trotz der Diskussion um ihre Bedeutung wieder in die Debatte um eine der Gegenwart angemessene Gesellschaftskritik einzuführen. Zitat Ende. Wie man Begriffe trotz der Diskussion um ihre Bedeutung wieder in eine Debatte einführt, mag ihr Geheimnis bleiben. Warum sie dies tun wollen, ist allerdings offensichtlich. Verdrängt werden soll die gesellschaftliche Entwicklung der letzten 90 Jahre, deren Dreh- und Angelpunkt Auschwitz ist. Das Mittel der Wahl ist ein historisches Skalpell, das Begriffe aus der Zwischenkriegsperiode herausschneidet und in Debatten des Jahres 2013 transplantiert. Das klingt vielleicht spannend, ist aber äußerst fade. Im Endeffekt fühlt man sich doch nur in die 68er ein, die sich selbst auch nur in die 1920er einfühlten. Die Unsinnigkeit jener Unternehmung konzentriert sich in der Phrase von einer, Zitat, der Gegenwart angemessenen Gesellschaftskritik. Was hier unter Kritik verstanden wird, ist nicht wirklich klar. Dafür aber wird überdeutlich, was nicht gemein sein kann. Die bestimmte Negation des Bestehenden, die, Zitat Kral, geistige Antizipation der Revolution. Statt die Gesellschaft zu kritisieren, will man irgendeine alte Gesellschaftstheorie dieser anmessen. Anstatt sich also vom Objekt, dem zu Kritisierenden, leiten zu lassen, soll subjektive Anstrengung irgendeinen willkürlichen Anspruch von außen an jenes herantragen. Doch Kritik folgt dem Vorrang des Objekts oder anders ausgedrückt, Gesellschaftskritik ist entweder Kritik der gegenwärtigen Gesellschaft oder sie ist null und nichtig, subjektiver Wahn. Ich bin jetzt auch gleich fertig. Solange die massive Erfahrungsverweigerung auch in linken Kreisen nicht abnimmt, ohne die ein Machwerk wie der Einleitungstext der Gruppe Kritikmaximierung zu ihrer Lukács-Veranstaltungsreihe nicht zu erklären ist, solange man also nicht damit aufhört, sich wahlweise in die Zwischenkriegsperiode, die Studentenbewegung oder die Zeit der Wiedervereinigung einzufühlen, statt eine radikale Kritik des Postnazismus zu formulieren, solange ist es um Kritik, die ihren Namen wirklich verdiente, wahrlich schlecht bestellt. Deswegen möchte ich jetzt nun Robert Fechner das Wort übergeben und vorher, bevor Robert beginnen wird, noch anmerken, dass eine Kneipe nach diesem Vortrag hier stattfinden wird. Ihr seid alle herzlich eingeladen, uns noch das eine oder andere Bier zu trinken und weiterhin anzukündigen, dass sich die Toilette zwei Stöcke höher hier über uns befindet. Und Robert vielleicht noch ganz kurz vorstellen, bevor er dann beginnt. Also von Robert erschien ein Aufsatz zur Beziehung von Georg Lukács und Max Weber in dem 2012 im Saira Verlag veröffentlichten Sammelband, den ich ja schon erwähnte, Verdinglichung Marxismusgeschichte, von der Niederlage der Novemberrevolution zur kritischen Theorie. Und nun wird Robert zur Gehalt der Lukács'schen Theorie und auch zur Kritik ihrer Fans nicht zuletzt glücklicherweise referieren können.